Einen schönen guten Tag hier in den Medien-News für den Mittwoch, den 13.12. Und wir schauen heute darauf, was passiert, wenn Videospiel auf Glücksspiel trifft. Außerdem stellen wir ein Bildband vor, mit dem sich eine Hamburger Fotojournalistin gegen Überwachung richtet. Marilie Strucks wurde über Jahrzehnte hinweg vom Verfassungsschutz beobachtet, da sie bei Aktionen der linken Szene in Hamburg fotografiert hat. In dem Bildband Shoot Back rechnet sie genau damit ab.
Rex Gildo im Bademantel mit schönsten Zahnpasta-Lächeln umringt von jungen Punkern und Punkerinnen vor dem Eingangsportal der Roten Flora in Hamburg. Dieses Bild machte die Fotojournalistin Marie Le Strux 1997 bekannt und ziert auch heute noch das besetzte autonome Zentrum in Hamburg. Die Griechin Marie Le Strux ist bekannt in der linksautonomen und Hausbesetzer-Szene in Hamburg. Sie war dabei und dokumentierte bei vielen Demonstrationen, zum Beispiel bei der Räumung der Hafenstraße, aber auch beispielsweise bei den Castortransporten oder in den Flüchtlingsunterkünften. Diese Dokumentation aus Sicht der linken Szene ist ihr wichtig. Auf ihrer Internetseite lässt sich der Satz "Solange die Löwen nicht eigene Historiker haben, werden die Jagdgeschichten von Jägern geschrieben" lesen.
Also für mich ist das total klar, dass der einzige glaubwürdige für mich Journalismus ist der, wo man merkt, wo die Person, die berichtet, steht und aus welcher Position sie berichtet. Du kannst beim Militär, bei der Pharmaindustrie und alles Mögliche Embedded Journalist sein und dann bezahlt werden, um zu berichten. Und das wird einigermaßen akzeptiert. Aber wenn du klar zeigst, dass du embedded to kein Mensch ist illegal, zum Beispiel bei mir, das wird dann als, ja, das ist einseitiger Journalismus, das ist unglaubwürdig. Und das stimmt für mich gar nicht, sondern ich will es zeigen, wo ich stehe und von wo aus ich berichte.
Dieser Embedded Journalism brachte sie nicht zuletzt nur in Zeitungen, Bücher und Ausstellungen, sondern auch in eine Akte des Verfassungsschutzes. 28 Jahre hinweg wurde Strux vom Verfassungsschutz beobachtet und anschließend als bedeutende Person der linken Szene eingestuft. Auf ihre Bespitzelung antwortete sie nun in einem Bildband mit dem Namen Shooting Back, in welchem sie alle Vorwürfe und Anschuldigungen des Verfassungsschutzes mit Bildern und Artikeln gegenüberstellt.
Es wird mir vorgeworfen, immer einzeln an ein bestimmtes Datum irgendwo teilgenommen zu haben. Und da es alles Termine waren, die ich als Fotografin wahrgenommen habe, konnte ich, es war eine ziemlich mühevolle Arbeit, aber ich habe mich hingesetzt und in mein Fotoarchiv gesucht und dann für alle 31 Termine die passende Fotos gefunden und auch Texte zu dem, was geschehen ist an dem Tag und warum das stattgefunden hat. Und das habe ich zusammen mit dem Vorwurf veröffentlicht. Das heißt, da ist immer dieser eine Satz, der sagt, sie hat teilgenommen am so und so vielten an einer Aktion. Und dann stehen da die Fotos von dieser Aktion und der Text, der inhaltliche Text dazu.
Auch das genannte Bild mit Rex Gildo vor der Roten Flora ist darin zu sehen. Vermutlich wurde auch der bewacht, schätzt sie in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Sie selbst habe die Bespitzelung zwar schon lange erahnt, bekannt wurde ihr das aber erst vor wenigen Monaten.
Also es war der totale Zufall, dass ich es erfahren habe. Ich hatte schon vor Jahren, wurde mir die Akkreditierung zum G8 abgelehnt und da hatte ich gegen geklagt und gewonnen. Und dadurch habe ich gewusst, dass irgendwas in meinen Akten steht. Und jetzt vor 3 Jahren war ich am Überlegen, ob ich mich einbürgern lasse. Ich bin Griechin und lebe seit 40 Jahren in Hamburg als Griechin und dachte, dass es vielleicht an die Zeit gekommen ist, das zu überlegen und hat mit einem Anwalt gesprochen, der mir empfohlen hat, dass wir erstmal gucken, was in meiner Akte drin ist aufgrund von dieser G8-Erfahrung. Und wir haben dann aber keine Antwort gekriegt, 3 Jahre lang. Und nach 3 Jahren kam dieser Brief, das ist so ein 5-seitiger Brief vom Verfassungsschutz, der begründet 31 Termine benennt und begründet dazwischen, warum ich beobachtet werde und eine gefährliche Person in der linksextremistischen Szene sein sollte.
Der erste bekannte Eintrag stammt aus den 80ern. Da hatte sie sich im Initiativkreis Hafenstraße für den Erhalt der besetzten Häuser eingesetzt. Die Hafenstraße selbst war oft Schauplatz für Auseinandersetzungen zwischen linken Aktivisten und der Polizei oder dem Verfassungsschutz.
Gibt es einen Termin, da steht, weiterhin nahmen sie anlässlich eine bevorstehende Wohnungsräumung in der St. Pauli Hafenstraße am 25.11.92 an eine dortige Protestaktion teil. Während der Räumung würde sie von Einsatzkräften aus dem Gelände getragen und dabei verletzt. Und das war die Räumung einer Wohnung in der Hafenstraße. Ich war als Fotografin zusammen mit 2 anderen Kollegen da. Das war im ersten Stock und die Polizei wollte keine Zeugen, also keine Presse dabei haben. Und die haben uns brutal da rausgeworfen. Es gibt Fotos, die die Kollegen gemacht haben, wie sie mir die Hand an die Kamera halten, damit ich keine Fotos mache. Und danach würde ich die Treppenstufen runtergeworfen und habe mein Steißbein gebrochen. Und das wird da frecherweise, ich würde aus dem Gebäude rausgetragen und dabei verletzt.
Auch der schon erwähnte Vorfall, als Strux im Juni 2007 gegen ihre Akkreditierung vor Gericht zog und anschließend gewann, ist in der Akte vermerkt. Im Vorwort zum Buch erklärt Strux ihren Umgang mit der eigenen Überwachung.
Am Anfang fand ich es sogar lustig und dann fand ich es total schrecklich und bedrohlich. Und dann habe ich, also du gehst durch verschiedene Gefühle, wenn du weißt, dass du 28 Jahre, also es ist nicht so, dass die aufgehört haben, die beobachten mich noch weiter, also wahrscheinlich unser Gespräch auch. Das sind jetzt 31 Jahre und ich finde, das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Und damit musste ich mich ein bisschen länger auseinandersetzen. Und dann habe ich beschlossen, aber dieses Büchlein, Buch zu machen, wo ich diese ganzen Vorwürfe, die eigentlich Fototermine sind, veröffentliche. Und dadurch, dass ich dieses Buch gemacht habe, geht es mir viel besser und ich bin ganz froh, das in die Öffentlichkeit gebracht zu haben.
Alle Vorwürfe und Aktenvermerke lassen sich im Schwarz-Weiß-Buch »Shooting Back«, eine fotografische Antwort auf 28 Jahre Bespitzelung mit Bildern und Begleittexten nachverfolgen.
Ich habe das Buch geplant vor dem G20, aber umso mehr nachdem alles, was wir erlebt haben da ist und was wir jetzt erleben mit den, die verschiedenen Geheimdienste, die von Redaktionen die Fotos verlangen von den Fotografinnen und Fotografen, die nicht veröffentlicht sind und lauter solche Frechheiten. Umso mehr bin ich froh, dass ich ein Shooting Back gemacht habe und ich will andere Leute ermuntern, das auch zu tun, mit den Erlebnissen in die Öffentlichkeit zu gehen.
Das Buch Shooting Back liegt zurzeit in verschiedenen Bücherläden in Hamburg aus. Ihr könnt das Buch aber auch über Nachfrage über Radio Korax bestellen, einfach anrufen oder per E-Mail. Wenn Glücksspiel und Videospiele zusammentreffen, da geht es um viel Geld, jedenfalls für die Spielentwickler. Denn hier gilt, wie beim Blackjack, das Haus gewinnt immer. Außer das Haus ist der Spiele-Publisher Electronic Arts, kurz EA. Der Publisher-Konzern endete beim Versuch, Glücksspiel in sein Spiel Star Wars Battlefront 2 zu bringen, heftigste Kritik. Dabei ist die Idee von Glücksspiel in Videospielen auch außerhalb von Gaming-Kreisen ein äußerst sensibles Thema.
The Intent is to provide players with a sense of pride and accomplishment for unlocking different heroes.
So beginnt ein Kommentar, welcher auf dem Internetforum Reddit den Rekord für die meisten Downvotes brach. Der Kommentar wurde von einem Electronic Arts Community Manager verfasst. Ziel des Kommentars war es, die Geschäftspraktik von Electronic Arts bei ihrem neuesten Spieletitel Star Wars Battlefront 2 zu verteidigen. Der Spielepublisher Electronic Arts steht schon längere Zeit in der Kritik. Bereits 2012 und 2013 wurde EA von Lesern des amerikanischen Konsumentenmagazins Consumerist zur schlechtesten amerikanischen Firma des Jahres gewählt. Gründe dafür waren die zwielichtigen Geschäftspraktiken, die EA nutzte, um seinen Kunden möglichst viel Geld mit möglichst geringem Aufwand aus der Tasche zu ziehen. Doch ist EA nicht der einzige Spielepublisher, welcher zu einfallsreichen Mitteln greift, um an das Geld der Spielerschaft zu kommen. In der ganzen Branche gibt es die verschiedensten Vorgehensweisen. Übliche Praktiken beinhalten zum Beispiel kostenpflichtige Add-ons, welche das Spiel um weitere Inhalte erweitern sollen, oder verschiedenster kaufbarer Kostüme für Spielcharaktere. Doch eine etwas neuere Praktik sticht dabei besonders hervor. Lootboxen. Dabei handelt es sich um Spielinhalte, bei welchen man erst nach dem Kauf erfährt, was man sich überhaupt gekauft hat. Aber erst 2017, zur Veröffentlichung des Spiels Star Wars Battlefront 2, wurde das Thema Lootboxen in der Gaming-Community zum Diskussionsgegenstand. Das Spiel Star Wars Battlefront 2 stand bereits kurz vor Release in der Kritik. Denn bereits in der Beta stellten die Spieler fest, dass gegen Echtgeld erwerbliche Inhalte Online-Vorteile gegenüber Mitspielern boten. Das Spiel sei also Pay-to-Win. Und um ohne zusätzlich Geld zu zahlen, an alle Inhalte des Spiels zu gelangen, müsste man ca. 4000 Stunden spielen oder $2000 zahlen. Zugegebenermaßen wird man nicht den gesamten Inhalt brauchen. Immerhin sind einige Inhalte für Charaktere, die man vielleicht gar nicht spielen möchte. Doch werden die Inhalte ja über Lootboxen freigeschaltet. Es ist also zufällig, welche Inhalte man bekommt. Und nicht alle Inhalte haben dieselben Chancen, sich in einer Lootbox zu befinden. Aufgrund heftiger Kritik an diesem System nahm nun EA die Möglichkeit, Lootboxen gegen Echtgeld zu kaufen, aus dem Spiel. Die Lootboxen selber blieben hingegen. Aber gleichzeitig kündigte EA an, die Möglichkeiten der Kaufbarkeit von Lootboxen zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu integrieren. Der Spielejournalist und Webvideoproduzent David Hein erklärt, warum dies ein Problem darstellt.
Das Problem ist ja schon allein deswegen damit nicht gelöst, weil EA ja selber sagt, dass es nur vorübergehend rausgenommen wird. Das heißt, du weißt jetzt noch gar nicht, wird das in 2 Monaten nicht dann, wenn die ersten Verkäufe durch sind, vielleicht wieder reingeschoben. Und meiner Ansicht nach ist das Problem sowieso ein viel größeres, weil das ja über die letzten Jahre immer wieder der Fall war, dass gerade auch EA vorne an der Speerspitze Grenzen wirklich nach und nach immer weiter ausgetestet haben und geguckt haben, wie weit können sie gehen. Und es immer wieder so Schritte gab, wo Spieler eingeschritten sind. Wenn du auf den Spielplatz gehst und so ein kleines Kind umschubst und dann hinterher wieder aufhebst und sagst, ah, Entschuldigung, wollte ich eigentlich so gar nicht, dann mögen dir die Leute das vielleicht in dem Moment abnehmen, aber du bist halt trotzdem noch ein Arschloch, weil du ein Kind umgeschubst hast.
Die Diskussionen, die das Spiel Star Wars Battlefront 2 losgetreten haben, gehen aber über das Spiel selbst hinaus. Zunehmend werden auch Lootbox-Systeme in anderen Spielen kritisch betrachtet, wie zum Beispiel in Overwatch. Auch wenn in diesem Spiel Lootboxen das Spielgeschehen nur optisch aufhübschen, etwa durch neue Outfits, und damit keinerlei Vorteile im Spiel gegen andere Spieler bieten, so ist das System der Lootboxen selbst kritisch zu betrachten. Denn effektiv handelt es sich hier um Glücksspiel. Doch gesetzlich reguliert wie Glücksspiele werden Lootboxen nicht. Dies hat verschiedenste Gründe. Die USK sieht Lootboxen zum Beispiel nicht als Glücksspiel an und vergleicht sie eher mit den Inhalten von Überraschungseiern oder Panini-Sammelheftchen. Grund dafür ist, dass der Inhalt von Lootboxen nicht gegen Geld eingetauscht werden kann. Dadurch kann kein Gewinn mit Lootboxen erzielt werden. Allgemein gibt es zu Lootboxen selbst in Deutschland keine eigene Rechtsprechung. Man kann sich also nur auf ältere Gerichtsbeschlüsse zu ähnlichen Fällen berufen. Doch in verschiedenen anderen Staaten haben sich die gesetzlichen Vertreter für Maßnahmen gegen Lootboxen entschieden. In China beispielsweise ist der Markt an Handyspielen mit Lootbox-Mechaniken riesig. Um hier also unfaire Chancen für Konsumenten sichtbarer zu machen, wurden Spieleentwickler dazu verpflichtet, die Gewinnchancen von Lootboxen anzugeben. Aber auch in den USA wird die Kritik an Lootboxen immer lauter. Chris Lee, Abgeordneter von Hawaii, versucht nicht nur durch eine Thematisierung von Lootboxen in den Medien etwas zu bewirken, er versucht auch ein Gesetz in die Wege zu leiten, welches den Verkauf von Spielen mit Lootbox-Mechaniken an Personen unter 21 Jahren verbietet. Chris Lee meint zu Lootboxen und speziell zu Star Wars Battlefront 2 folgendes.
We are here today to ensure future protections for kids, youth and everyone when it comes to the spread of predatory practices in online gaming and the significant financial consequences that it can have on families and has been having on families around this nation. This game is a Star Wars-themed online casino designed to lure kids into spending money. It's a trap. And this is something that we need to address to ensure that particularly kids who are underage, who are not psychologically and emotionally mature enough to be able to gamble, which is why gambling is prohibited under 21, are protected from being trapped into these cycles, which have compelled many folks to spend thousands of dollars in gaming fees online.
Doch muss man dabei nicht nach Amerika schauen, um Bemühungen gegen Lootboxen zu finden. In Belgien entschied im November die dortige Glücksspielkommission, dass Lootboxen als Glücksspiel einzuschätzen seien und dementsprechend der Verkauf von Spielen mit Lootboxen nur mit einer Glücksspiellizenz erlaubt sein soll. Grund dafür sei der Erwerb jener Boxen gegen Geld und das Risiko der Suchtgefahr bestehe. Der belgische Justizminister Koen Jeans möchte sogar noch einen Schritt weitergehen. Er möchte ein Verbot in ganz Europa einführen. In Frankreich und in den Niederlanden prüfe man bereits Lootboxen durch entsprechende Verbraucherschutzbehörden. Doch unabhängig davon, zu welchem Ergebnis die Vorstöße auf politischer Ebene kommen werden, stellt sich doch die Frage, warum sollte es denn einen Gamer überhaupt interessieren, ob Spiele denn nun Lootboxen oder andere kaufbare Zusatzinhalte beinhalten? Videospiele als Medium stehen im öffentlichen Ansehen unter den anderen Medien wie Filme oder Musik. Aber auch als Hobby wird Videospielen oft mit Skepsis begegnet. Dabei können Videospiele gerade durch ihre Immersion und Interaktivität etwas mitbringen, was bei anderen Unterhaltungsformen fehlt. Doch leider zeigen die Monetarisierungsformen von Videospielen die hässliche Seite eines jungen, aufstrebenden Mediums. Wenn man von Glücksspiel in einigen Videospielen oder Gewalt in manchen Spielen hört, fällt es einem leicht, Spiele an sich zu dämonisieren. Könnte man Filme als Medium oder Kunstform ernst nehmen, wenn man einzelne Szenen dazu kaufen müsste und wenn man beim Kinobesuch einen zufällig ausgewählten Film schauen würde? Zwielichtige Geschäftspraktiken wie Lootboxen sind alles andere als hilfreich für die Reputation des Mediums der Videospiele und sollten als solche auch von der Spielerschaft geächtet werden. Nicht nur in Form von Downvotes auf Reddit oder durch Diskussionen, sondern auch so, wie es Firmen auch interessiert. Durch Geschlossenhalten der Brieftasche.
Falls ihr noch mehr zum Thema Bezahlinhalten in Spielen, Lootboxen und deren Geschichte erfahren wollt, findet ihr auf dem YouTube-Kanal von David Hein das Video Spiel mit der Gier. Wann lehnen wir uns endlich auf? Und das waren sie schon, die Mediennachrichten für den 13.12. Wenn ihr sie verpasst habt oder nur halb gehört habt, könnt ihr sie noch nachhören auf freiradios.net. Macht's gut und bis zur nächsten Woche.